Denn, ich fange schon an, Sie hier zu, ach komm, einfach rein da. Denn tatsächlich hat die Predigt heute so ein bisschen was von der Zwiebel. Zumindest wenn ihr die Zwiebel nicht mit einem von diesen 100.000 Zwiebelschältricks schält, sondern so ganz oldschool, dass es euch die Tränen in die Augen treibt und euch einfach reizt. Das kann vielleicht heute Morgen passieren, dass meine Predigt ein bisschen was Reizendes hat. Und dann empfehle ich euch, vielleicht am Ende auch nicht so voll reinzubeißen, so macht man es ja eigentlich nicht mit der Zwiebel, sondern sich zu überlegen, was ist meine Dosis, sodass es am Ende gut wird, richtig wird. Ich habe einfach zu viel Material heute dabei. wunderbar. Weil eben wir im Advent sind, weil wir in der Weihnachtszeit sind, wir feiern Weihnachten. Und die Frage ist heute Morgen, aber gehörst du eigentlich dazu? Gehörst du auf diese Geburtstagsfeier? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einer Geburtstagsfeier wart, wo ihr gar nicht eingeladen wart. Und wo ihr auch den gar nicht so wirklich kanntet, der da feiert. Gehörst du eigentlich dazu? Hast du einen Platz an dieser Krippe? Es geht heute Morgen eigentlich so um zwei große Fragen. Um die Frage, wer ist Jesus? Und um die Frage, und gehörst du zu ihm? Wer ist Jesus und gehörst du zu ihm? Und der Abschnitt, den wir uns dazu anschauen, den finden wir im Johannesevangelium in Kapitel 10. In den Versen 24 bis 30. Johannes Kapitel 10, die Verse 24 bis 30. Und ich lese uns den Abschnitt vor. Da heißt es, da umringten ihn, also da ist Jesus gemeint, da umringten Jesus die Juden und fragten, wie lange willst du uns noch hinhalten? Wenn du der Messias bist, dann sag es frei heraus. Ich hab's euch doch schon gesagt, erwiderte Jesus. Aber ihr glaubt mir ja nicht. Alles, was ich im Namen meines Vaters tue, beweist, wer ich bin. Aber ihr gehört nicht zu meiner Herde, wie ich euch schon gesagt hab, und darum glaubt ihr nicht. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie, sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Niemand wird sie mir aus den Händen reißen. Denn mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, was es gibt. Niemand ist in der Lage, sie ihm zu entreißen. Ich und der Vater sind untrennbar eins. Vielleicht als kleine Information, wichtige Information, gerade wenn Johannes in seinem Evangelium die Juden schreibt, deswegen habe ich es eben auch etwas betont beim Lesen, dann meint er tatsächlich nicht die Juden im Allgemeinen, sondern er redet eigentlich immer über die ganz strengen Juden, allen voran diese besondere jüdische Gruppe der Pharisäer, die versucht hat, alle Gesetze zu halten und die, wenn man sie gefragt hätte, gesagt hätte, wir sind die Juden. Jesus redet also dort mit den religiösen Anführern und jetzt lasst uns einfach diesen Abschnitt, diesen ganzen Abschnitt nochmal ein bisschen sortiert durchgehen. Wenn man Johannes liest, muss man immer ein bisschen sortieren, weil er so hebräisch für uns durcheinander schreibt. Das folgt so einer eigenen Logik und ich versuche das mal für uns so ein bisschen in die Linie zu bringen, will aber trotzdem vorne anfangen, eben. Da umringten ihn die Juden und fragten, wie lange willst du uns noch hinhalten? Wenn du der Messias bist, dann sag es frei heraus. Ich hab's euch doch schon gesagt, erwiderte Jesus, aber ihr glaubt mir ja nicht. Alles, was ich im Namen meines Vaters tue, beweist, wer ich bin. Was war unsere erste große Frage? Wer ist Jesus? Und ich werde in vier Schritten durch diese zwei Fragen gehen, etwas verwirrend vielleicht, aber Vier Schritte, zwei Fragen. Wer ist Jesus? Erster Schritt, Jesus ist der Messias. Jesus ist der Messias. Messias war bzw. ist eine feststehende Bezeichnung für einen letzten, mächtigen und dann ewigen König, auf den das Volk Israel damals sehnsüchtig gewartet hatte. Ja, es gibt alte Prophezeiungen, zum Teil 1000 Jahre bevor Jesus dann wirklich auf der Erde war, alte Prophezeiungen, die so einen mächtigen, ewigen König ankündigen, der Israel groß und stark und frei machen wird. Und unabhängig, der Messias, der große Befreier, der ewige König. Und viele, die dann Jesus erlebt haben, die haben diese Hoffnung bekommen, dass Jesus endlich dieser Messias ist, die Erfüllung dieser alten Prophezeiung. Er wird Israel von den Römern befreien, ganz konkret von der römischen Besatzung befreien. Und jetzt hat sich eben mittlerweile die Situation so entwickelt mit Jesus und dem Volk und seinem Dienst und was er schon alles gemacht hat, dass jetzt die religiösen Führer zu Jesus kommen und ihm die Pistole auf die Brust setzen und ihn fragen oder ihn herausfordern und sagen, bist du dieser Messias, dann sag's doch einfach frei raus. Sag's doch einfach. Im Grunde müsste man jetzt zurückfragen, was bringt es denn, wenn Jesus das behauptet oder sagt zu sein? Ich könnte ja auch behaupten, ich bin Francis Bacon. Deswegen hat Jesus es vor allem durch seine Taten gesagt. Taten sagen bekanntlich mehr als Worte. Ganz konkret hat er direkt vorher, das kann man in Johannes 9 nachlesen, einen Mann geheilt, der von Geburt an blind war. Und es war eine der tiefen jüdischen Überzeugungen, dass dieser Messias auch ganz bestimmte Wunder tun würde. Wunder an sich war noch nichts Besonderes, die gab es ja in der Zeit vor Jesus auch schon. Aber es gab so in den jüdischen Augen besondere Wunder, und ein besonderes Wunder, das nur der Messias kann, war, einen Blinden zu heilen, der von Geburt an blind war. Und da gab es noch andere Wunder, die man vom Messias erwartet hat, und Jesus hat sie alle getan. Jesus sagt durch sein Handeln, durch das, was er tut, er ist der Messias, er ist der, der dieses ewige Königreich aufrichten wird. Dazu gehört ein weiteres Detail, ein sehr wichtiges Detail, für das wir uns zwei weitere Verse aus der Bibel anschauen, die auch wirklich nachgewiesenerweise mittlerweile lange vor Jesus geschrieben wurden, und zwar aus dem Jesaja-Buch, Jesaja 9, die Verse 5 und 6. Da ist so eine Ankündigung vom Messias, wo es heißt, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Eine der Messias-Prophezeiungen. Und wenn man diese Verse ernst nimmt, so wie sie da stehen, dann ist dieser Messias im Kern eine Gottperson. Der Messias ist auch Gott. Und das spiegelt unser Abschnitt aus Johannes 10 dann auch wieder. Ja, in den Versen 29 und 30. Denn mein Vater der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, was es gibt. Niemand ist in der Lage, sie ihm zu entreißen. Ich und der Vater sind untrennbar eins. Wer ist größer als alles? Es gibt nur einen, der größer ist als alles. Gott. Der wahre, lebendige Gott. Und Jesus sagt, dieser Gott, dieser Vater von allem, der größer ist als alles, der ist mein Vater. Und ich und dieser Vater sind untrennbar eins, untrennbar miteinander verbunden. Unsere erste große Frage war, wer ist Jesus? Und jetzt haben wir eine etwas erweiterte Antwort. Jesus ist der Messias und er ist Gott. Wahrer Gott, anders als wir. Wir sind Menschen, wir sind vielleicht von Gott geschaffen in einer kreativen Art und Weise. Jesus ist Gott von seiner ganzen Natur her, von seinem ganzen Wesen her. Und als dieser Messias und Gott, der er ist, und das ist jetzt ein zweiter Schritt von unseren vier Schritten, als dieser Messias korrigiert er jetzt eine Erwartung. In Vers 28. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Niemand wird sie mir aus den Händen reißen. In dieser Zeit sind wir jetzt noch nicht. Israel ist noch umkämpft, mehr denn je, möchte man meinen. Die Juden haben mit dem Messias ein irdisches Reich verbunden, eine ganz wörtliche Erfüllung. Ja, dass jetzt Israel wieder groß und stark wird, so ein richtiger Global Player, im Grunde eine Weltmacht, muss man sagen. Verbunden mit Freiheit, mit Frieden, mit Wohlstand und Gesundheit und Glück bis ins hohe Alter. Alles, was uns wir so sehr wünschen. Hätten wir alles gern, wären wir alles gern. Und Jesus zeigt jetzt hier in diesem Abschnitt, oder zumindest steckt das drin in dem, was er hier sagt, in dieser Welt wird es nicht dauerhaft besser. Wird es nicht. Vielleicht gab es in den letzten 50 Jahren, die ich jetzt lebe, und noch 2 Jahre mehr, so Phasen, wo man echt dachte, es könnte Frieden geben auf dieser Welt. So eine Phase gab es ja irgendwie mal, wo alle ihre Waffen eingemottet haben und man dachte, jetzt wird alles gut. Jetzt werden sie wieder rausgekramt. Es wird in dieser Welt keinen Frieden geben. Und wir leben im Moment an dem Fleck, wo es vielleicht noch mit am schönsten ist. Vielleicht gibt es noch 2, 3 Flecken, wo es noch schöner ist. Aber da sind wir schon wirklich ganz oben. Ja, und jetzt geht's runter. Es geht runter. Ich muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass es schlechter wird in Zukunft. Wie schnell? Keine Ahnung. In dieser Welt wird es nicht immer besser. Das Leid ist nur immer irgendwo an unterschiedlichen Flecken. Das wandert. Und jetzt wandert es halt gerade wieder zu uns. Und scheint sich generell ein bisschen auszubreiten in dieser Welt. Jesus sagt, es geht um das Leben nach dem Tod. Es geht um das, was passiert, nachdem du auf dieser Erde warst. Es geht um die Ewigkeit. In der Ewigkeit wird es keine Diebe und Räuber mehr geben. In dieser Welt wird es immer Diebe und Räuber geben. Es wird immer Schurken sein. Und wir werden uns das immer gegenseitig vorwerfen, die Schurkenstaaten zu sein. Keine Ahnung, wer recht hat. Alle wahrscheinlich. Im Himmel, das, was wir so den Himmel nennen. Bei Gott, dort wird das Königreich Gottes sein, mit all dem Guten und Schönen, das dann nie mehr in Gefahr sein wird. Die gute Nachricht ist also, es gibt ein ewiges Leben. Es gibt ein ewiges, gutes, vollkommenes, leidfreies, wunderschönes Leben. Habe ich schon ewig gesagt? Es wird ewig sein. Aber die vielleicht, und nicht vielleicht, die reizende Frage, die Zwiebelfrage sozusagen, die wird sein, für wen? Für wen? Weißt du, wo du deine Ewigkeit verbringst? Weißt du, wo du nach deinem Tod sein wirst? Und damit sind wir beim dritten von unseren vier Schritten. Denn tatsächlich hat Jesus die Juden, die ihm gerade zuhörten, wirklich geschockt. Wirklich. In Vers 26, aber ihr gehört nicht zu meiner Herde, wie ich euch schon gesagt habe, und darum glaubt ihr nicht. Das sagt er denen direkt ins Gesicht. Jesus ist ja in diesem ganzen Kapitel auf einer Bildebene und sagt, ich bin der Hirte, ich bin der gute Hirte und Israel ist mein Volk. Das Volk Gottes, als dass es sich begreift. Das ist meine Herde. Die Herde ist das Volk Israel. Ich bin der Messias. Aber ihr gehört nicht zur Herde. Ihr gehört nicht zum Volk. Ich bin der Messias, aber nicht für euch. Ich bin der Messias, aber ihr seid raus. Stell dir mal vor, Jesus steht vor dir und sagt, ich bin der Messias und du bist raus. Du gehörst nicht zu meiner Herde. Gehörst du nicht? Und die Pharisäer denken, spinnst du? Ich bin die Herde. Ich bin der Hirte. Jesus sagt, nee, nee, du warst mal einer, warst schlecht und jetzt bist du ein Dieb und ein Räuber. Du gehörst nicht zu meiner Herde, du bist raus. Sagt er den Leuten ins Gesicht, ihr seid verloren. Ihr kommt nicht in die Ewigkeit. Ihr kommt nicht in den Himmel. Ja, es ist offensichtlich, bei dem, was Jesus sagt, es gehören nicht automatisch alle Menschen dazu. Also zumindest mal die, die um ihn rumstanden damals. Die haben nicht dazugehört, sagt Jesus ihnen. Und daraus wird dann automatisch eine grundsätzliche Frage. Wenn er zu ihnen sagt, ihr gehört nicht dazu, du gehörst nicht dazu, zu wem sagt er das dann noch? Wer gehört denn dann dazu? Was war unsere zweite Frage? Die erste war, wer ist Jesus? Die zweite war, und gehörst du zu ihm? Muss ich nochmal zurückgehen auf die Folie? Nee, ne. Wer ist Jesus und gehörst du zu ihm oder bist du auch raus? Sind sie auch raus? Und damit sind wir beim vierten Schritt und der Frage, wie kannst du dazugehören? Wie kann man dazugehören? Wann gehört man dazu? Und wir finden in diesen Versen 26 und 27 jetzt unter anderem drei Hinweise, wie man dazugehören kann oder wann man dazugehört. Das erste ist, du musst glauben. Jesus sucht Glauben bei dir. Diesen Glauben an ihn und wer er ist. Also da gehört jetzt einiges dazu, was ich im Detail nicht alles erklären kann. Das ist jetzt nicht Teil von dieser Predigt heute. Aber was es auf jeden Fall gilt zu glauben, sind zwei Dinge, die ich heute schon gesagt habe oder die in diesem Abschnitt deutlich geworden sind. Nämlich zu glauben, dass Jesus Gott ist und dass er der Messias ist. Dieser ewige König, dass er jetzt auf dem Thron sitzt als König der Könige, als Herr der Herren, dass er diese Welt regiert. Das sind Aspekte, Inhalte des Glaubens, den Jesus bei Menschen sucht. Und dann gehören sie dazu. Und ich sage das jetzt etwas herausfordernd, aber weil es einfach gesagt sein muss, das ist die Verantwortung, die Jesus dir übergibt, dass er sagt, such nach mir und such nach diesem Glauben, dass Jesus Gott ist und dass er der Messias ist. Gott nimmt dich in diese Verantwortung, dass du nach ihm suchst. Ja, an der Krippe stehen nur Leute, also achtet mal drauf die nächsten Tage, wenn ihr die Weihnachtsgeschichte lest. Zur Krippe kommen nur Leute, die das im Grunde glauben. Maria und Josef sowieso, die haben es von Jesus gesagt bekommen, wer Jesus ist. Sie haben es geglaubt, sie sind an der Krippe. Die Hirten haben es von den Engeln gehört und sind losgegangen, weil sie es geglaubt haben und es sehen wollten. Die Weisen, die haben es auf einem ganz komischen Weg erfahren, haben es geglaubt, sind losgegangen und haben die entsprechenden Geschenke mitgebracht, die man einem König bringt. Darf ich es mal etwas provokativ sagen? An der Krippe stehen keine Atheisten und auch keine Agnostiker und auch keine Neutralen, die sagen, weiß nicht so recht. Der Platz an der Krippe ist für die Menschen, die glauben, wer Jesus ist. Such diesen Glauben. Und wenn du an einen Gott glaubst, also viele haben ja doch noch irgendwie so eine Art Restglauben, ne? Die schließen nicht ganz aus, dass da irgendwie was Höheres ist. Wenn du da an was glaubst, was kleiner ist als du, dann kannst du dich zurücklehnen und sagen, er soll sich mal zeigen. Er soll mal machen. Er soll mal zu mir kommen und sich zeigen. Aber wenn du an einen Gott glaubst, der größer ist als du, dann musst du kommen. Dann musst du dich auf den Weg machen. Es kommt immer der Kleinere zum Größeren. So ist das in dieser Welt. So ist das auch bei Gott. Er sagt, wenn du mich von ganzem Herzen suchst, dann werde ich mich finden lassen von dir. Die Unterordnung müssen wir uns zugestehen und mutig sein. Jesus sucht Glauben bei uns. Dann gehören wir dazu. Und er erwartet, dass wir auf seine Stimme hören. Meine Schafe hören meine Stimme. Hörst du die Stimme? Jesu. Und das kann im Alltag ganz unterschiedlich sein. Da habe ich viel Freiheit für mich so, wie man Gottes Stimme, Gottes Gedanken, Gottes Ideen im Alltag wahrnehmen kann. Aber am Ende ist eins absolut unverzichtbar, um das du nicht drumherum kommst. Wir landen am Ende immer beim Bibellesen und Bibelstudieren. Entschuldigt, wenn da kein neuer Punkt heute Morgen irgendwie dazukommt. Wenn du die Stimme von Jesus hören willst, dann musst du zuerst, entschuldigt, wenn ich muss sage, ich weiß, bei manchen krampft sich da anderes zusammen, ich habe da ungefähr 35 Sekunden drüber nachgedacht, ob ich wirklich muss sagen soll, ja, muss ich, soll ich. Wenn du die Stimme von Jesus wirklich hören und erkennen willst im Alltag, dann musst du die Bibel kennen und studieren, sonst wirst du seine Stimme nicht erkennen. Und dann sollte dieses Buch, nämlich die Bibel, auch den besten und größten Teil deiner Medienzeit bekommen, die du dir im Laufe des Tages nimmst. Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich auf Medienzeit einschränken sollte, aber wenn ich das Wort benutze, weiß ich, ich treffe einen wunden Punkt. Weil wir haben so viel Medienzeit im Laufe des Tages. Benutz doch bitte dieses Medium. Wenn du die Stimme von Jesus hören willst, wenn nicht, dann Google weiter vor dich hin. Du musst dieses Wort lesen und studieren und das einfach in deiner Prioritätenliste hochsetzen. Ob das Wort einfach jetzt angemessen ist, ist auch noch so die Frage, aber tu's einfach. Tu's. Ich möchte eine für die, ich habe die Zwiebel dabei, nicht mein Handy, aber ist vielleicht auch gut so. Ein Tipp für die, die vielleicht nur so 3 Minuten am Tag haben. Ich habe ja schon öfter erzählt, ich lerne Bibelverse auswendig. So am Anfang der Corona-Zeit habe ich wieder wirklich gezielt angefangen, Verse auswendig zu lernen. Früher, also bis vor ein paar Wochen, so richtig klassisch oldschool mit so Vokabelkarten. Da habe ich mal für meine Kinder 25.000 bestellt und die waren jetzt übrig aus irgendeinem Grund. Da habe ich gesagt, gut, dann nehme ich die. Vor ein paar Wochen bin ich doch auf eine App umgestiegen und habe es bis heute nicht bereut. Das ist echt cool. Man muss halt einmal, musste ich meine ganzen Karten in diese App übertragen, aber das ist auch eine, die man auch über einen Browser, also über einen Computer anfahren kann. Das liebe ich immer, wenn man so Dinge vernetzen kann. Wer wissen will, welche das ist, darf gerne zu mir kommen. Und das ist cool, weil du da am Anfang, wenn du nur 1, 2, 3 Verse hast, wirklich nicht mehr brauchst als 3, 4 Minuten am Tag, um das zu wiederholen. Und das Coole bei der App ist, wenn man dann den Vers aufgesagt hat, kann man unten zwischen 4 Optionen wählen. So ging gar nicht, ging ein bisschen, ging gut oder ging super. Und je nachdem, was du von den 4 wählst, wird es dir früher oder später das nächste Mal wieder angezeigt. Ein paar Tage früher oder ein paar Tage später. Ja, das heißt, das geht eigentlich immer. Wenn du deine WhatsApp aufmachst, mach einfach kurz vorher nochmal die Bibel-App, diese Lern-App auf und guck da rein, ob es zufällig gerade einen Vers zum Wiederholen gibt. Und wenn ja, wiederhol ihn. Wenn nicht, machst du wieder zu und checkst WhatsApp. Du brauchst echt nur 2 Minuten. Und du hast Jesu Stimme im Herzen. Hör auf die Stimme von Jesus. Hör auf sein Wort. Und als Basis ist das einfach die Bibel. Alles, was er uns sonst im Alltag an Gedanken geben kann, ist gut und schön und hilfreich. Aber hör auf seine Stimme. Sonst verlieren wir den Kontakt zu ihm und können nicht mehr unterscheiden, was ist wirklich er und was sind nur meine netten, frommen Hoffnungen, die ich mir mache. Und das ist gepaart mit dem Aufruf, nämlich dem Aufruf, ihm zu folgen. Folge ihm. Folge ihm zuallererst zum Kreuz. Da sage ich jetzt heute Morgen gar nicht so viel. Das ist, die letzten beiden Punkte sind jetzt eher für die, die da schon einen Schritt weiter sind. Folge ihm zum Kreuz, immer wieder. Geh da immer wieder hin. Bitte ihn immer wieder um Vergebung. Und dann folg ihm weiter in den Lebensstil des Kreuzes. Das Kreuz sollte nie nur ein Ort sein, an dem wir Vergebung bekommen, sondern das Kreuz war immer und ist immer auch ein Ort, der uns zeigt, wie wir leben sollen, nämlich diesen Lebensstil der Hingabe und des Dienstes. Und in diesen Lebensstil des Kreuzes, Jesus zu folgen, das ist das, was er sucht. Also folg ihm zum Kreuz. Und dann folg ihm in diesen Lebensstil des Kreuzes, mit allem Versagen, mit allem Hinfallen. 3 Schritte vor, 2 zurück oder sogar 4 zurück ab und zu. gehört dazu, aber dann steh wieder auf, folg ihm zum Kreuz und folg ihm weiter in diesen Lebensstil des Kreuzes. So, Jahreswechsel sind ja immer gut geeignet, um zurückzugucken. Wie war das im letzten Jahr? Wie bin ich ihm da gefolgt? Sich vielleicht wirklich auch mal einen Tag Zeit zu nehmen und die Nähe zu Jesus zu suchen, zu gucken, Mensch, wie bin ich ihm gefolgt? In die Vergebung und in diesen Lebensstil der Hingabe und des Dienstes. Und der Blick nach vorne, wie soll das im neuen Jahr sein? Such den Glauben an Jesus. Such ihn. Lern seine Stimme immer besser kennen. Und folg ihm zum Kreuz und in den Lebensstil des Kreuzes. Und dann gehörst du ihm zu ihm. Und dann wird er dich in die Ewigkeit führen, leiten, wenn es sein muss, tragen. Und dort wird es für immer gut. Ich bete mit uns. Jesus, jeder von uns steht da an einem anderen Platz. Und jetzt sind wir auf dich angewiesen, dass du jedem von uns zeigst, was für uns dran ist. Dass du weiter drängst, lockst, rufst und liebst, damit wir den Schritt gehen, der unser Schritt ist. In dem Sinn bitte ich dich, dass du wirklich an uns handelst und uns weiterführst. Danke, dass du in jedem Fall der gute Hirte bist, der uns in die Ewigkeit führen will. Danke, dass wir das wissen dürfen. Amen.